Soweit ich mich erinnern kann, war der Alfred Cortot der einzige Pianist des klassischen Lagers, der mich also wirklich stark beeindruckt hat. Und zwar so stark, dass ich, soweit es nur möglich war, keines seiner Konzerte ausgelassen habe. Ich glaube, ich habe ihm, er war ja schon, also wie ich 16 oder 18 war, also jedenfalls ganz jung, oder 20 war er ja schon sehr alt, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich weiß nicht. Jedenfalls also haben mir Leute, die ihn auch früher gehört haben, gesagt, ja, das, was sie jetzt vom Quartett haben, das ist ja nur mehr ein Schatten dessen, was der eigentlich war. Das hat mich aber gar nicht gestört. Sie haben sich, diese Leute, eben hauptsächlich auf die großen Mengen von falschen Tönen bezogen, die er also altersbedingt mit 70 oder 75, wie er damals war, gespielt hat. Das hat mich aber gar nicht gestört. Ich habe also aufmerksamst immer zugehört, eben etwas, was mir bei keinem anderen klassischen Pianisten passiert ist.
Haben Sie ihn in Wien als Schüler zum ersten Mal gehört? Oder wann haben Sie ihn?
Ja, ich habe ihn in Wien auch zwei oder dreimal, genau kann ich mich nicht mehr, ich glaube zwei oder dreimal habe ich ihn in Wien gehört. Ich kann mich sogar erinnern, wir waren beide ganz junge Akademiestudenten noch, der Demos und ich, wir standen da in einem Gang und das ist beinahe in eine Todfeindschaft, die sich mittlerweile natürlich wieder, das hat sich wieder aplaniert. Aber damals haben wir also furchtbar gestritten, weil der Demos, kann ich mich noch erinnern, der stand in einem Gang in der Pause und schimpfte laut über die falschen Töne und er sagte, unmöglich und so. Und ich habe gesagt, geh her zu und so und gib mir Ruhe. Und dann ist er also wutentbrannt nach Hause gegangen. Und beim zweiten Konzert, kann ich mich erinnern, ist er dann gekommen und gesagt, ja, pass auf, das ist wirklich interessant, du hast recht gehabt und so. Also haben wir gestritten. Ein Zeichen dafür, dass wir also beide sehr erregt waren, er negativ und ich positiv. Und ich positiv eben hauptsächlich deshalb, weil es eben so gar nichts war, was er gespielt hat, was wir von der Akademie her wussten. Er hat alles, also ich will nicht sagen verkehrt, aber alles jedenfalls neu und anders.
Ja, nicht unbedingt notengetreu oder dynamisch, wie es geschrieben oder was war das Typische?
Was mir so gut gefallen hat, war, dass er immer voller Überraschungen war, sein Spiel, aber eben ohne dabei manieriert oder unüberzeugend.
Also er hat Dinge ganz anders gespielt, als ich sie
als
eigentlich,
sie eigentlich gehört hatten, ja, oder als ich sie auch gespielt habe. Ja. Als ich sie auch gespielt habe, ich habe eigentlich nicht dann angefangen, also ihn nachzuahmen, weil ich mir von vornherein darüber glaube, dass das gar nicht möglich war. Wahrscheinlich war das für uns Studenten, also für mich zumindest, war das eine wichtige Begegnung mit einem ganz entschiedenen Individualisten. Später habe ich dann gelernt, dass in der Generation, aus der er gestammt ist, eigentlich üblich war, dass man also von den großen legendären Pianisten, also von einem Bülow oder Busoni oder so weiter, eben gerade das erwartet und verlangt hat. Für mich aber das einzige lebendige Beispiel dieses individuellen Stils war eben der Cortot. Die anderen legendären, großen, alten habe ich eben nicht mehr gehört.
Können Sie das noch irgendwie ein bisschen näher charakterisieren? Also das Ungewöhnliche oder das Überraschende war, dass diese kolossale Leichtigkeit und Eleganz etwa, wenn er so eine Linie formt? Oder?
Das auch. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, war eben die große Freiheit, mit der mit dem Text umgegangen ist. Und das war für mich ein großer Eindruck, weil ich eben vielen Kollegen, Studenten und auch vielen berühmten Pianisten, weil ich bei denen immer das Gefühl gehabt habe, das spielt sozusagen, also das ist jetzt übertrieben, aber es ist schon was dran, das spielt einer wie der andere. Und gerade das Gefühl hatte ich bei ihm nicht. Der hat eben nur gespielt, so wie er. Und man konnte also ihn sofort erkennen, egal was er gespielt hat, dass seine gewissen stilistischen Sachen, das ist nicht nur die gewisse Rubatis und sein Anschlag und seine Feinheit, hat sich auch mit der
kolossale Plastizität.
Ja, das hat mich eben beeindruckt. Eben im Gegensatz, ich muss nochmal darauf zurückkommen, der Demos, der also da dagegen war, den hat eben dieses Unakademische seines Spiels eben negativ berührt. Und für mich war das geradezu eine Erlösung.
Für Sie war dann die Musik eigentlich erst so wirklich, kam sie lebendig auf Sie
ja,
zu?
Ja, etwa so kann man das schon sagen. Und deswegen habe ich auch kein Konzert ausgelassen.
Sie haben gesagt, Sie sind ihm nachgereist.
Zwei oder drei nachgereist, ist übertrieben, aber fast. Also zum Beispiel in der Schweiz nachgereist, habe ich gehört, ein Spiel darin Genf und ich war vielleicht in Bern oder in Lausanne, da bin ich schon hingefahren. Also bis Los Angeles bin ich ihm nicht nachgefahren. Ja. Aber sobald es irgendwie möglich war, bin ich ihm nachgefahren. Dann kann ich in Genf gehört, in Buenos Aires habe ich ihn gehört, in Bologna kann ich mich noch genau erinnern. Also 6 oder 8 Konzerte gespielt hat er. Also an einem Abend kam er in Genf mit 76 Jahren oder wie alt er damals war, da gespielt alle Etüden und alle Preludes von Chopin.
Und
mit allen diesen Eigenheiten und Und auch Mengling, die also auf sein Alter zurück waren, vor ein Technis, hat mir aber überhaupt nicht gestört. Besonders bei den Etüden sollte man doch meinen, also wenn einer sie quasi technisch nicht mehr kann, dann ist eben aus mit den Etüden. Das war aber nicht. Aber wenn man den Abstand sieht, den der also eben beim Quartett da rausgekommen ist, dass der das eben völlig anders und gerade dadurch eben überzeugend gespielt hat, wie alle anderen miteinander, das war für mich das Besondere.
Haben Sie ihn auch irgendwie persönlich kennengelernt oder können Sie ihn irgendwie charakterisieren, wie er so als Mensch war?
Ja, ich kann mich an zwei kleine Anekdoten erinnern. Ich war, glaube ich, 16 Jahre und das war ein Empfang gleich nach dem Krieg für den Quartett, wo ein paar junge Akademiestudenten, darunter auch ich, den Meister ihre Reverenz erweisen durften. Das war im Hotel de France. Und natürlich wurde ich in Studentenkreisen furchtbar viel, haben sie auch getratscht, nicht? Besonders die Weiber. Und so. Und ich war so jung und naiv und bin direkt zum Quartett hingegangen und habe als Junge, nicht, das kann man nicht so entschuldigen, wollte ich also aus seinem eigenen Mund haben, ob dieser Tratsch über ihn wahr ist und habe gefragt, entschuldigen Sie Meister, sind Sie Morphinist? Daraufhin hat er sich, also ich weiß gar nicht, der glaube, er hat mir darauf gar keine Antwort gegeben, hat sie wahrscheinlich gedacht, du blöder Bub oder so irgendwas. Und was war denn das Zweite? Das war interessant, da habe ich also auch wieder in Wien, weil ich glaube, es war sogar zur selben Zeit, habe ich mir nochmal ein Herz gefasst und habe gesagt, entschuldigen Sie Meister, darf ich, wenn Sie im Musikverein üben, darf ich da außerhalb der Türe zuhören? Daraufhin hat er gesagt, ja, weißt du oder wissen Sie, auf Französisch, glaube ich, hat er gesagt, wenn man jemanden zum Nachtmahl einlädt, dann bittet man ihn auch nicht in die Küche. Also das war ein französisch höflicher Hinauswurf.
Ja.
Sie haben mich gefragt, wodurch denn dieses besonders außerordentliche Klavierspiel sich besonders ausgezeichnet hat. Vielleicht kann man es so sagen, das Faszinierende für mich war, dass es sich eben einer präzisen Beschreibung entzogen hat. Dass man sein Spiel quasi, vielleicht auch wegen seines Aussehens, wegen seines komischen, in Zusammenhang mit Rauschgift gebracht hat. Das war natürlich ein dummes Studentengerücht, aber es war etwas dran. Denn durch diese enorme Ausstrahlung und die Fantasie, möchte ich sagen, das ewig, das immer Neue und Überraschende und das quasi wie improvisiert hat und eben trotzdem logisch war oder vielleicht gerade deshalb am allerlogischsten war, das war für uns völlig beyond, wie sagt man also, über, für mich, oberhalb meines damaligen akademischen Horizontes, dass einer so individuell und so direkt und emotionell spielen kann. Und so mag vielleicht auch dieses Gerücht entstanden sein, dass einer, der sich so hemmungslos seiner Fantasie überlässt und trotzdem eigentlich im höheren Sinn keinen Fehler macht, dass das nicht mit normalen Mitteln sowas erreicht werden kann. Dass das, was vom Podium da auf uns oder auf mich zukam, eben beinahe wie eine Art Rauschgift gewirkt hat, also als eine bisher ungekannte Sensation. Ich erinnere mich noch, dass er hat in Wien, glaube ich, die B-Moll-Sonate von Chopin gespielt, dass ich nicht genau weiß, wie ich von diesem Konzert nach Hause gekommen bin.